In den letzten paar Wochen, den letzten Monaten, der Stefan und ich, wir reden ziemlich viel über das Thema, wer gleicht unseren Kind? Also, wie wird sie aussehen? Wir glauben, das ist sie, es kann ein Bub sein, aber so weit sieht es wie ein Mädchen aus. So, das sehen wir dann, wenn es rauskommt. Aber ja, uns nimmt fest Wunder. Wird sie der Stefan ähnlich, als sind seine Gene oder mir ähnlich? Welche Gene sind stärker? Nicht nur ausgesehen, sondern auch der Charakter. Das finde ich noch spannender. Wird sie so temperamentvoll wie ich oder eher ruhig wie der Papi? Hoffe ich, dass sie mehr von seinen Genen gewinnt und ein bisschen mehr schläft als ich. Aber das ist die Frage. Bewegt uns. Ich weiß nicht, ob hat es euch auch beschäftigt während eurer Schwangerschaft. Ist das auch für euch ein Thema gewesen? Ich mag mich erinnern, wir sind mit unterschiedlichen Gemeinden mal unterwegs im Iran. Wir haben Konzerte gemacht, haben Lieder gespielt in verschiedenen Kirchen, in verschiedenen Städten im Iran und sind mit dem Bus unterwegs gewesen. Auf einer anderen Gemeinde, wo eigentlich meine Mami ist, dort aufgewachsen, hat einen Gitarrist gegeben, der war blind gewesen. Ich habe ihn nicht gekannt. Er ist vor mir in dem Bus gesessen. Ich habe mit meinem Kollegen mal einfach Austausch geredet. Und irgendwann dreht sich Hindersche und fragt: Shamira, bist du das? Also bist du da? Und ich habe gelacht und gesagt: Nein, ich bin ihre Tochter. Ich bin Sabrina, Shamira ist meine Mami. Und ich habe es spannend gefunden, dass nur durch meine Stimme oder mein Lachen oder so, wie ich geredet habe, hat er meine Mami gehört. Ist es nicht interessant, wie viel wir gleichen unsere Eltern? Oder ich finde es manchmal auch so weird, dass ich merke selber, dass ich rede wie meine Mami. Oder ich rede manchmal wie der Papi. Dann denke ich: Wow, hey, ich gleiche meine Eltern so fest. Ich merke aber auch in der Ehe, wir gleichen einander auch noch. Also manchmal rede ich auch so reden oder mich so verhalten wie mein Mann. Ist es nur bei mir oder ich sehe es ehrlich gesagt auch bei anderen Ehepaaren. Je länger, dass man miteinander unterwegs ist und miteinander lebt und miteinander redet, man gleicht sich gegenseitig. Man nimmt Gewohnheiten, sogar die Art, wie man redet und Sachen tut. Und das ist das Thema, wo wir heute werden ein bisschen miteinander schauen werden, wem gleiche ich? Ups. Doris hat es sehr schön gesagt, das ist das Thema Jesus ähnlich werden. Die Jüngerschaft insbesondere hat drei Hauptsäulen. Eine Säule ist Jesus nachfolgen, also Jesus nachgehen. Das zweite Säule ist Jesus ähnlich werden. Und das dritte Säule ist das Gleiche tun, was er gemacht hat. Das sind die drei Hauptsäulen von Jüngerschaft. Jesus nachgehen, Jesus folgen, mit Jesus unterwegs sein, Jesus ähnlich werden und das Gleiche tun, wie er gemacht hat. Und das ist auch das Jesus in Botschaft. Hans hat letzte Woche predigt, er hat über Folge mir nachpredigt, er hat gesagt, was es wirklich hat damals bedeutet, Jesus nachfolgen. Er hat in seinem Predigt gesagt, sie wollten nicht einfach ein Schuljahr bestehen und ein 6 oder 5 oder 4 haben und denken, habe ich gut bestanden, sondern Ziel war wirklich, gewesen, dass sie der Rabbi ähnlich werden. Und es hat sogar gegeben, ein Rabbi, wo, oh, ich hoffe, ich sage das richtig, wenn man nicht richtig kann reden, stutter auf Englisch, jetzt stottern. Wenn ein Rabbi stottert hat, haben alle Jünger auch gestottert, extra. Wenn er einen Unfall hatte, hat nicht können gerade laufen, denn die Jünger sind auch wie er gelaufen. Und nur durch die Aussehen haben alle anderen gewusst, ah, die sind die Jünger von dem Rabbi. Sie haben es extra gemacht, sie haben es genau gleich gegessen, wie der Rabbi hat gegessen. Sie sind an dem Ort gewesen, wie er war. Sie haben die Haltung, auch wie der Rabbi geredet hat, die Hand gebraucht hat, alles genau gleich gemacht. Mit einem Ziel, wir wollen der Rabbi endlich werden. Und bei Jesus war es auch nicht anders. Er hat es gleich gesagt, folgt mir nach, werdet mir endlich. Und ich bin nicht naiv, das Thema ist so gross und so komplex und so schön. Und vom Anfang vom Neuen Testament, eigentlich von der ganzen Bibel, spricht über Jesus endlich werden, Gott endlich werden, in unserer originalen Schöpfung wieder zurückkommen. Dass Jesus endlich werden, ist nicht die Idee von Jesus gewesen. Das ist die Idee von Gott. Er hat gesagt, ich habe euch in meine Ebenbild gemacht. Wir sind Gottes Schöpfung in sein Bild, mit seinem Charakter. Die Sünde ist gekommen. Und das hat es kaputt gemacht. Und wenn Jesus sagt, hey, werdet mir endlich. Er sagt, wer ist Jesus? Er ist Gott. Er sagt, kommt zu dem originalen Schöpfung. Zu dem, was ich euch schon gemacht habe. Die Identität, was ich euch schon gegeben habe. Das, was ich habe, eigentlich mit dem euch gebaut und gemacht. Es ist nicht ein besserer Mensch werden, es ist eine bessere Dobrina, ein bisschen Upgrade haben. Das beste Version, wie ich kann werden. Nein, es geht um das. Geh wieder zurück an der Schöpfung, wo Gott dich gemacht hat. Jesus endlich werden ist Gott endlich werden. Es ist wieder zurückgehen zum 1. Mose, Kapitel 1. Gott hat uns endlich für sich gemacht. In seinem Ebenbild. Und das ist der Gedanke dahinter. Nicht einfach ein bisschen besser sein, ein besserer Mensch sein, nicht der Mensch, der lieber Mensch sein, sondern wieder zurück an der Schöpfung. Und das ist das Ziel. So, wenn Jesus es sagt, er hat in, eben, ich kann viel predigen, aber ich merke, gewisse von euch schlafen schon ein. Hört mich gut? Also, oder ist einfach die Sonne, oder sind denn gestern viele in Ausgang gewesen? Ein Kapitel, wo das Thema sehr schön beschreibt, ist Lukas, Kapitel 6. Wir werden das ganze Kapitel nicht zusammen anschauen. Es ist sehr lang, sehr komplex, wunderschönes Kapitel. Wir werden heute miteinander 10 Vers von diesem Kapitel anschauen. Am Anfang des Kapitels, Jesus wählt seinen Jünger. Er nimmt sie bei den Namen, tut sie wählen. Und nachher fängt er an mit Lehren. Und er sagt, wie könnt ihr jetzt mir endlich werden? Eben, ich sage es, ich bin nicht naiv und ich weiss, in einem Sonntag kann man nicht lernen, wie kann man Jesus endlich werden, aber wir können schon einen Blick reinwerfen und ein bisschen miteinander schauen. Und das habe ich schon gesagt. Sei bei ihm, sei wie er gehandelt hat. Und dann, Jesus nach seinem Bergpredigt im Lukas 6 bringt Bilder, Ideen, wie wir Jesus endlich werden können. Und er fängt mit ein, also er bringt 4 Bilder, das liebe ich über Jesus, er spricht immer über Bilder, durch Bilder. Und er sagt, das ist der erste, Jesus gebrachte einen Vergleich und sagte, wie kann ein Blinder einen anderen Blinden führen? Werden sie nicht beiden in der Gruppe fallen? Ein Schüler steht nicht über seinen Lehrer. Im besten Fall kann er werden wie sein Lehrer, wenn er alles von ihm gelernt hat. Also das allererste, was er als ein Junge sagt, also er nimmt seinen Jünger, geht in ein Bild und sagt, meine liebe Jünger, so frech, wie es tönt, so gemein, wie es ist, ihr seid blind. Und ihr könnt einander nicht führen. Ein Blind kann einander blind nicht führen. Das Erste, was Jesus sagt, ihr braucht Hilfe. Und ich glaube, das ist das Erste, was wir dürfen lernen. Wir sind nicht perfekt. Wir meinen, wir kennen, was richtig und falsch ist. Was darf man gut oder schlecht tun? Wir wissen, wie das geht. Jesus sagt, nein, das weißt du nicht. Ich weiß es. Ich kann dich führen, weil ich bin der Einzige, der wirklich sieht, der spürt, der kennt, der kann führen. Aber die Jünger sagen, hey, ihr seid blind. Und ihr könnt euch gegenseitig nicht führen. Dann endet ihr im Grube. Das ist auch wahr. Für mich. Das ist auch für dich. Wir sind blind. Das ist die Wahrheit. Und wir können nicht junge Jesu Christi werden, bis wir erst merken, ich brauche Hilfe. Ich schaffe es nicht allein. Ich kann es nicht allein. Ich kann mich selber nicht führen. Ich kann mich selber nicht prägen. Ich kann mich selber nicht formen. Ich brauche Jesus. Und die Wahrheit ist folgendes. Jeder von uns wird geführt. Jeder von uns wird geformt, prägt, verändert im Alltag. Ob wir Christ sind, ob wir nicht Christ sind, egal wie wir aufwachsen, jeder von uns wird täglich geprägt. Von unserer Kultur, von unserer Familie, von unserer Ausbildung, von dem Umgang mit Menschen, wo wir mit denen unterwegs sind, von unserer Vergangenheit, von den Sorgen, von den Verletzungen, von Gewohnheiten, die wir haben. Wir werden täglich geführt. Von dem, was wir hören und hören, von den Nachrichten, die wir folgen, die prägen uns. Das ist Wahrheit. Die Frage ist nicht, ob wir werden geformt, ob wir werden prägt, sondern wer und wem prägt uns? Wer formt uns? Wer tut uns täglich verändern? Sind die Filme, die wir sehen, die Nachrichten, die wir hören, Menschen, die wir folgen, Familie, Umgang, Kultur, Identität der Welt, wer formt unsere Glauben, Werte, Taten, Handeln? Ist das, was Jesus macht im Römer, ich glaube, ich kann dir sogar die Vers, Römer 12, 2 sagt, passt euch nicht den Maßstaben dieser Welt an, sondern lässt euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Und 1. Korinther 15, 33 sagt, lässt euch durch solche Sprüche nicht täuschen, denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Oder andere Übersetzung sagt, schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Also wenn Jesus sagt, dass jemand ist nicht grösser als der Lehrer, er lernt vom Lehrer, er sagt nicht, hey, ihr müsst ein bisschen Streber sein, besser wirken, besser hören, besser tun. Er sagt, lasst Lehrer euch prägen. Lasst den Lehrer euch formen. Lasst den Lehrer euch verändern. Statt alles anders in der Welt, wir können nicht uns verändern lassen. Wir können Jesus nicht endlich werden, wenn er nicht der Führer ist, wo eigentlich gesagt. Wenn wir uns selber führen, geht es nicht. Nachfolger ist nicht Selbstverbesserung. Heisst nicht, ich muss mir Mühe geben und mich verbessern. Es heisst, ich darf täglich meinen Verstand, mein Vertrauen, mich selber an Jesus anweisen und sagen, ich brauche dich. Führ mich, leite mich. Jesus geht in das zweite Bild, gerade nachher, in den nächsten Vers. Und er bringt es, er geht noch tiefer. Also fängt mit dem, dann geht noch tiefer und sagt, warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinen eigenen Augen bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, mein Freund, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen. Und dabei erkennst du nicht, dass du selbst einen Balken in deinem Augen hast. Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deiner Mitmenschen zu ziehen. Also, er sagt, ihr braucht Hilfe. Und dann geht er weiter und sagt, es wird praktisch. Werdet wie ich, liebet wie ich, vergebet wie ich, kämpft für Gerechtigkeit wie ich, geht mit Menschen um, so wie ich mit Menschen umgegangen bin. Hört auf mit Verurteilen. Er sagt, okay, das ist ein sehr missbrauchter Vers in der ganzen Bibel. Wir denken, oh, wir dürfen nicht verurteilen. Jesus sagt nicht, du darfst nicht verurteilen. Er sagt, erst durch dich selber verurteilen, erst durch den Finger auf dich selber einrichten und dann darfst du auch anderen Menschen helfen. Aber sehr oft fällt uns viel einfacher, die Fehler in anderen Menschen zu sehen. Bei anderen Menschen sind wir schnell wie ein Detektiv. Ich denke, oh, dass die Ehe geht so gut und oh, der Umgang, wie er mit sie umgeht und wie sie mit ihm umgeht, oh, das ist nicht wie gläubig so zu sein. Oder ach, so wie sich Kinder erzieht, wir haben es viel besser gemacht. Ich weiß es nicht, vielleicht auch nicht. Die Jungen von Jesus sind im Geschäft von Verurteilung gesehen. Ich könnte mir mega gut vorstellen, Jesus lehrt und währenddem, dass er lehrt, sie tun einander verurteilen. Das war normal. Das ist sehr normal. Also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, am Anfang, als Jesus die Jungen ausgewählt hat, sie schauen sich gegenseitig an. Der Petrus schaut an den Thomas und sagt, hey, was ist los mit dem Johannes? Wieso klebt er an Jesus wie ein Säckchen die ganze Zeit? Hat er nichts anderes zu tun? Was ist mit ihm? Wieso ist er so nahe an Jesus? Oder der Andreas geht mit Bartimaeus und sagt, hey du, ich habe Mühe, den Matthäus kann ich einfach nicht vertrauen. Ich meine, er ist ein Zollner. Wir alle anderen sind Fische, wir haben eine richtige Arbeit, ein guter Zollner. Wieso hat Jesus ihn ausgewählt? Und Jesus gehört. Vielleicht sind sogar zu anderen Jungen gegangen, mit anderen Rabbi haben diskutiert. Unser Rabbi, er tut heilen und er kann Wunder wirken und er ist der Messias. Wer ist euer Rabbi? Niemand. Also, ich kann mir mega gut vorstellen, sie sind nicht mega nett zueinander gewesen. Und dann kommt Jesus und sagt, hört auf. Hört auf, einander verurteilen. Hört auf, so miteinander reden. Das geht nicht. Wenn ihr wie ich seht, Doris hat am Anfang ein Vers gelesen vom Jakobus, liebet eure Mitmenschen. Das ist das erste Gebot. Liebet eure Mitmenschen, wie ihr euch selber liebt. Und eigentlich ein paar Vers vorher, im Lukas 6, ich habe es nicht da, aber ich kann es kurz lesen. Jesus sagt, euch aber, also er bleibt nicht nur, liebet und verurteilt wenig, sondern schaut auf euch selber, sondern er geht noch tiefer, macht es noch schwieriger und sagt, euch aber, die ihr mir zuhört, sage ich, liebet eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchten. Und betet für alle, die euch schlecht behandeln. Schön. Einfach. Super. Wenn es nur wäre, hey, verurteile nicht, liebe die Mitmenschen, easy. Also nicht easy, ich meine, das schaffen wir schon nicht. Manchmal haben wir Mühe, Menschen lieben, wie wir eigentlich schon lieben. Manchmal haben wir schon Mühe, mit Menschen gut umzugehen, die eigentlich uns nicht sind und nett sind und lieb sind. Es ist einfach Menschen lieben, die lieb sind. Ich meine, ein Kellner, der uns serviert mit dem Lachen, nicht lieben. Nein, das ist easy. Es ist Danke sagen und nett sein mit dir oder jemand, der an der Bushaltestelle die Touren von uns aufhaltet, nett sein und Danke sagen. Das ist einfach. Ich merke, eben, manchmal habe ich selber mir mit Menschen, die ich eigentlich liebe, lieb umgehen. Oft, wenn ich mit Stefan streite, das passiert, also nein, es passiert nicht oft, gell? Nicht, weil ich sage, oft wir streiten, aber ab und zu, wenn wir streiten, und es passiert, während dem Streiten, also wenn ich mit ihm streite und ich etwas sage, während dem weiss ich, das ist falsch. Was ich sage, ist falsch, es ist nicht, oder der Ton ist nicht richtig. Und schon in meinem Kopf, ich weiss, das darf ich nicht. Und doch höre ich nicht auf. Wir versuchen, ich weiß, ich bin die einzige Person, die so umgeht. Denke ich zu mir selber, hey, das ist nicht Jesus-like. Jetzt bin ich nicht Jesus-ähnlich. In dem Moment bin ich nicht Jesus-ähnlich. Es ist lustig, mir geben das, und ich muss das auch fair sagen, ich gebe mir Mühe. Am Anfang. Also etwa 3-4 Stunden kann ich mich gut zusammenziehen. Und irgendwann explodiere ich. Und dann ist schon fertig. Es ist interessant, von uns selber, wir geben uns Mühe, wir versuchen. Und wir sind gut und wir sind gut dran. Und versuchen wir uns zusammenzuhalten und einfach mal reden. Und dann aber kommt der Druck oder kommt der Gegenwind. Und dann kommt gerade der Knopf, ein Trigger, verlieren wir Geduld oder Nerven. Und dann fängst du an zu schreien und dann weißt du, es ist doch nicht richtig. Und Jesus sagt, look, egal wie du dir Mühe gibst, egal wie viel du versuchst, kannst du es nicht allein. Kannst du nicht aus deiner eigenen Kraft. Es ist schwierig, anderen Menschen lieben wie ich. Es ist schwierig, anderen Menschen zu vergeben. Bis ich selber Vergebung gespürt, erhalten, erlebt. Wenn ich mit Jesus, durch seine Gnade Vergebung erlebt habe, da wo ich nicht verdient habe, dann kann ich anderen Menschen vergeben. Dann ist es möglich. Es ist unmenschlich, überhaupt nicht logisch, unmöglich, Feind lieben. Wir können unsere Feinde nicht lieben. Es ist nicht menschlich, kannst es nicht. Als Mensch schaffst du nicht. Zeig mir jemanden, der nicht an Jesus glaubt und den Feind liebt. Nicht normal. Es ist nicht möglich, ausser Gott gibt uns eine andere Sicht, eine andere Perspektive, eine andere Auge, wo wir die Menschen durch seine Augen schauen können, dann tut uns leid für sie. Also ich kann mir gut vorstellen, wenn Jesus am Kreuz war, mit seinen Händen offen und sagt, Vater, vergib sie. Sie wissen nicht, was sie machen. Ich könnte mir vorstellen, was hat er denn gesehen auf dem Kreuz? Er hat ein Verdammnis, das Urteil über ihr Leben gesehen. Wie Gott tut, für sein Blut, für das Blut von Jesus, die Menschen verurteilt. Und das ist schlimm. Das ist schmerzhaft. Zur Hölle gehen wegen dem Blut von Jesus will niemand. Und ich kann gut mir vorstellen, Jesus hat das gesehen. Er hat in der Ewigkeit geschaut. Er hat auch gesagt, die wissen nicht. Und so kann er sagen, vergib sie. Bitte rechne das nicht über ihren Kopf. Bitte bring das nicht in dem letzten Tag, wenn sie vor dir stehen und muss Rechenschaft geben. Niemand kann von das Rechenschaft geben. Vater, vergib sie. Wenn man erst den Blick und Perspektive von Gott erhaltet, erst dann kann man sagen, ja, es tut mir leid für meinen Feind. Eigentlich, die sind die Armen. Die kennen es nicht, die haben es nicht. Die können nicht anders. Dann kann man anfangen und sagen, okay, Herr, vergib sie, rette sie, hilf sie, die brauchen dich. Aber ohne die Perspektive kann man nicht. Deswegen geht Jesus noch tiefer und sagt, hey, ihr könnt versuchen. Als Menschen könnt ihr versuchen. Ihr könnt eure Beste geben, durch eure Fähigkeiten, aber ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Und ein schlechter Baum keine guten. So erkennt man jeden Baum an seinen Früchten. Von Dornbuschen kann man keine Feigen pflücken und vom Gestrüppe keine Weintrauben. Das heißt, Gott sagt, egal wie du dir Mühe gibst, egal wie fest du versuchst, wenn die Wahrheit da ist und nicht auf das Herzen geht, man sieht es an der Frucht. Wir können versuchen, wir können probieren, ein besserer Mensch zu sein. Es gibt tatsächlich viele gute Menschen in der Welt. Es gibt viele humanistische Menschen in der Welt, die viel Gutes machen. Aber kann man nicht sagen, ihr Herz hat sich verändert. Die sind Gott endlich. Wir können probieren, durch unsere eigene Kraft, dann kann Gott sagen, hey, good luck. Aber es ist schwierig. Und Jesus ist gekommen und sagt, mir ist egal, wie du aussiehst. Es ist, als ob ich ein Magenproblem oder ein Darmproblem habe. Gehe ich zum Arzt und sage, hey, ich habe ein Darmproblem. Und der Arzt sagt, look, ich habe eine mega, mega, richtig gute Seife. Das ist neu. Der tut dich so sauber wäschen und er bringt den Seife, bringt Wasser und der tut richtig, richtig gut wäschen und einfach alles Haut, alles gut sauber machen. Äußerlich sehe ich vielleicht schön aus, aber innerlich hat mein Darmproblem nicht gefixt. Äußerlich kann man uns zusammenreißen und unsere Beste geben, unser Bestes verhalten. Aber Jesus sagt, hey, das muss verinnerlicht werden. Und verinnerlicht werden braucht Heiliger Geist. Psalm 51, 10, das ist das Gebet von David. Starke Gebet, wenn er sagt, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das ist das Gebet, das wir dürfen täglich beten. Schaff mir ein neues Herz. Ein Herz, das dir endlich wird. Ein Herz, das so aussieht wie du. Weil, wenn ein guter Mensch spricht, sagt sich, was er Gutes in seinem Herzen trägt. Doch ein Mensch mit einem bösen Herzen kann auch nur Böses von sich geben. Denn wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Ich liebe den Vers. Einer der Verse, wo viel Ex-Muslim brauchen, während der Verfolgung, während dem Folter, wenn sie nur mit Wort sagen oder nur schreiben, dass sie wieder Muslim werden oder dass sie an Jesus nicht glauben oder ob sie schreiben. Und das gehört ziemlich viel. Viele Soldaten, viele Verhörer, die sagen, hey, du musst einfach nur schreiben, gell? Muss nur die Wahrheit sein. Dann machst du, was du willst. Und sehr oft hören wir von Gläubigen in den verfolgten Ländern, die das Fest zitieren und sagen, die Zunge spricht von der Erfüllung vom Herz. Also das, was mein Herz fühlt. Also wenn ich gläubig bin, wie kann ich sagen, nein, ich bin nicht? Wie kann ich mich selber verleugnen? Wie reagieren wir, wenn es schwierig wird, wenn ein Konflikt kommt, wenn unser Mann uns ärgert? Die Frau ärgert nie, gell? Wenn wir unsere Männer ärgern oder das Kind auf Nerven gehen oder beim Schaffen oder einfach beim wenn Schwierigkeiten kommen, Finanzen, Welt, wenn alles schwierig wird, wie reagiere ich? Bin ich Jesus endlich? Oder dann kommt der richtige Dobrin raus? So heißt ich glaube, wenn die mich nie erlebt, ich könnte mal Stefan fragen. Wissen reicht nicht. Jesus sagt, schaut, viel wissen. Viel kennen. Viel haben erkannt. Ich liebe den Johannes, der letzte Kapitel, ich glaube schon, Kapitel 21, wenn ich nicht falsch liege. Der Johannes schreibt im letzten Kapitel, dass es so viel mehr Wunder gegeben hat. Und Jesus hat viel mehr gemacht. Und wenn Johannes wird alles aufschreiben, was Jesus gemacht hat, er wird kein Papier mehr finden. Und doch hat nicht viel an ihn geglaubt. Kennt ihr Bibelstelle von Johannes 21? Nimm mich Wunder. Hey, so viel erlebt Jesus. Essen von seinem Essen. Werdet kalt, hören seine Predigten, sind ihm nach. Und doch aber, wenn es schwierig wird, laufen sie weg. Bin ich ein echter Nachfolger Jesu Christi? Werde ich ihm näher oder nicht? Und deswegen sagt er, look, im letzten Vers. Warum nennt ihr mich dauernd Herr oder Rabbi, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Wisst ihr, mit wem ich einen Menschen vergleiche, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Er ist wie ein Mann, der sich ein Haus bauen wollte. Zuerst hob er eine tiefe Baugrube aus, dann legte er die Fundament seines Hauses auf flüssigen Grund. Als aber ein Hochwasser kam und die Fluten gegen das Haus brannten, konnten sie keine Schade anrichten, denn das Haus war gut und stabil gebaut. Wer sich meine Worte allerdings nur anhört und nicht danach lebt, der ist wie einer, der auf das Fundament verzichtet und sein Haus direkt auf der Erde baut. Bei einem Hochwasser unterspülen die Fluten sein Haus und es wird mit einem Mal einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Mit anderen Worten, sagt Jesus, lebe das, was du hörst. Mach das, was du gehört hast. Eine kurze Zusammenfassung. Jesus endlich werden. In dieser Zeitverse, ich bin mir sicher, es gibt viel mehr, heisst, von ihm geprägt sein, lass Jesus uns formen. Sinnwort, Bibel, Predigten, wo stark das Jesus uns sichtbar und sein Wesen, wie hat er gemacht? Was hat er gemacht? Zweitens, liebe Jesus, vergebe Jesus, mit Menschen so umgehen, wie Jesus umgegangen ist. Und nicht durch unsere eigene Kraft, eigene Können und Fähigkeit, sondern in dem, dass wir lernen, Gott und den Heiligen Geist unser Herz verändern. Und täglich. Und das ist nicht es gibt keinen Knopf. Wäre schön. Aber es gibt keinen Knopf. Wir können nicht in einem Tag uns verändern lassen. Es ist ein Prozess. In dem, dass wir leben, das, was wir hören, das, was wir sehen. Wir werden jetzt in der Zeit vom Lobpreis einsteigen. Es hat im Iran eine Frau gegeben, eine alte Dame. Sie war eine sehr, sehr hübsche Frau. Auch in ihren Eltern, also wie all unsere hübschen Frauen da. Auch wenn sie um 80 oder 90 war. Sie ist hübsche Tante genannt. Und sie hat nicht können, schreiben oder lesen. Sie war nie in der Schule gewesen. Aber sie ist zu Glauben gekommen und dann hat sie einfach ihren Glauben weitergegeben. Ihre Kinder sind zum Glauben gekommen, ihre Tochter, ihr Sohn, ihre Enkelkinder, die ganze Familie sind gläubig gewesen. Und sie ist ständig mit Jesus unterwegs gewesen. Und ziemlich heftig, dass ich gar nicht in all, es ist jetzt so viel Geschichte, die ich nur von ihrem Leben euch erzähle. Aber eines Tages hat die Polizei sie verwünscht und hat es Verhörung gegeben. Also Verhörung im Iran ist so, dass man Leute dich an und sagt, du musst von der Verhörung kommen. Und wenn du das weißt, wenn es offiziell ist, dann Verhörungen sind etwa 8 Stunden bis ein paar Tage oder ein paar Wochen, je nachdem. Und wir haben sie vorbereitet, wir haben ihr erklärt, wie eine Verhörung läuft, was muss sie alles wissen, was darf sie essen, was nicht essen, wie Bad Cop, Good Cop, alles, was wir schon gekannt haben oder gelesen haben, schon gewusst haben, haben wir sie briefed, vorbereitet, wir haben sie für die Verhörung gebracht und haben gesagt, Tante, wenn du fertig bist, oder wenn du darfst jetzt heimkommen, rufe uns an und wir kommen und holen dich. Wir sind dann heimgegangen, aber 4 Stunden später rufen sie uns an und sagen, ich bin fertig, holt mich ab. Wir haben sie abgeholt und wir haben gesagt, 4 Stunden, das geht nicht. Also wir nie, unter 8 Stunden haben wir nie, mit niemandem erlebt. Also ich selber, es ist immer Minimum ist 8 Stunden Verhörung. Und sie sagt, ja, du, nach 4 Stunden haben sie gemerkt, nein, ich muss weg. Also, aber wie? Wieso? Was haben sie gesagt? Sie haben mich gesagt, ich darf nicht evangelisieren. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut, aber ich möchte etwas wissen. Ich bin krank und kein Arzt hat herausfinden, was meine Krankheit ist. Ich habe alles gemacht, alles probiert, über Jahre lang. Und plötzlich, eine Nacht, habe ich Jesus gesehen. Und er hat gesagt, ich bin der Jesus. Und er hat mir genau gesagt, wo die Krankheit liegt. Und das war in der Niere. Und ich soll zum Arzt und ich soll dem Arzt genau sagen, wo es ist und was es ist. Und der Arzt konnte das prüfen und herausfinden und dann die richtigen Medikamente und Operationen und sie ist geheilt. Und dann hat Jesus die Tochter auch im Spital getroffen. Und er hat jetzt erzählt, wie der Jesus ist im Spital gesehen, die Tochter getroffen hat. Und Jesus hat dann den Sohn auch getroffen und hat ihn geheilt. Und sie hat einfach die ganze Geschichte erzählt. Dann die Verhörer haben gefunden, ja, ist gut, Mutter. Aber das musst du einfach für dich behalten. Du kannst nicht weiter erzählen. Es geht nicht schön, du hast Jesus erlebt, es geht nicht uns an, darfst nicht evangelisieren. Und dann hat sie gefunden, nein, ich habe nicht verstanden. Schaut mal, ich bin mal krank gewesen. Ich bin zu jedem Arzt gegangen. Sie haben nicht herausgefunden, was meine Krankheit war. Bis ich Jesus im Traum getroffen. Und dann Jesus hat mir gesagt, es war eine Niere. Und dann haben sie die ganze Geschichte über ihre Tochter und Sohn wieder erzählt. Und dann haben sie gestoppt und gesagt, schau, wir haben es schon verstanden. Wir haben kapiert, was du sagst. Behalte das für dich, für deine Kinder und für euch. Und du darfst nicht weiter von dem Jesus erzählen. Und dann sagt sie, schaut, aber ich bin krank gewesen. Und dann bin ich bei jedem Arzt gegangen und kein Arzt hat herausfinden, was das Problem ist. Sie hat viermal mindestens eine halbe Stunde ihr Zeugnis gegeben. Und am Schluss haben sie gefunden, look, ja, wir verstehen, aber du darfst es nicht. Nein, aber ich bin krank gewesen. Und jetzt von Anfang an angefangen. Und nach vier Stunden haben die Verhörer gefunden, weißt du was, geh einfach bitte raus. Es bringt nicht. Wir sind heimgekommen, haben einen Tee miteinander getrunken und sie war frustriert. Sie ist richtig genervt gewesen. Wie können sie nicht verstehen? Aber ich bin, und dann hat sie angefangen, ihre Geschichte uns zu erzählen. Wir sagen, Tante, wir kennen deine Geschichte, ist gut. Nein, aber sie haben es nicht verstanden. Sie haben immer gesagt, ich darf nicht von dem Jesus reden. Ich kann nicht evangelisieren, aber ich bin krank gewesen. Und dann hat Jesus mich getroffen im Traum. Für sie ist nicht selbstverständlich, wenn du Jesus triffst, wenn du Jesus erlebst, wenn du Jesus siehst, dann redest du über ihn. Wie können sie mir sagen, ich darf nicht über Jesus reden? Ich habe ihn erlebt. Um das geht es. Es geht nicht um uns jetzt bei mir, ob ich es in der Jüngerschaft mache oder ob ich jetzt mehr versuche, Leistung bringen, um das geht. Und das ist auch meine Hoffnung für jeden von uns. Dass wir dürfen Jesus so fest erleben, so fest spüren, so fest erkennen, das kann man sagen, wie kann ich ihm nicht lieben? Wie kann ich ihm nicht nachfolgen? Hey, Jesus hat das und das in meinem Leben gemacht. Wohin gehe ich sonst denn? Bei dir ist das lebendige Wasser, das lebendige Wort. Wo sonst gehe ich denn? Um das geht die Jüngerschaft. Und so steige man ein im Lobpreis mit dem Gebet. Nicht aus dem Druck, nicht aus dem, ah, jetzt der Kirche fängt mit dem neuen Serie und Jüngerschaft, jetzt müssen wir alles machen, sondern Wunsch ist, Jesus täglich so erleben, dass das Erlebnis, das Gehören, das Begegnen uns täglich verändert. In dem, dass wir uns verlieben mit dem Jesus. Amen.